Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Experiment oder Reglement?
Experiment.
Optimismus oder Pragmatismus?
Beides. Optimismus, ich bin von Grund auf ein Optimist, ja.
Sehr schön. Semmel oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen.
Sehr gut. Pandemie, Krieg, Klimakrise, die neue Normalität stellt viele Selbstverständlichkeiten des städtischen Lebens in Frage. Aber sie bietet auch die Chance, darüber nachzudenken, mit welchen Stellschrauben und konkreten Handlungen man die Stadtentwicklung nachhaltiger gestalten kann. Stichwort Energie-, Mobilitäts-, Bau- und Ressourcenwende. Die Transformation findet derzeit auf allen Ebenen statt. Um die Nachhaltigkeitsziele aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen, müssen nicht nur die neuen Strukturen an das Klima angepasst, sondern auch der Bestand weiterentwickelt werden. Doch wie baut man eine lebenswerte Stadt? Wie sieht eine nachhaltige, ressourcenschonende soziale Gesellschaft unter Einbindung der Bürger aus? Welchen Visionen muss eine nachhaltige Stadtentwicklung heute folgen? Unser heutiger Gast hat Erfahrung darin, Visionen in die Realität zu übersetzen. Zuerst als Oberbaudirektor in Dresden, von 1999 bis 2017 in Hamburg. Herzlich willkommen, Jörn Walter.
Auch von meiner Seite. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir, Uwe Presern und Diane Slavitsch, begrüßen alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben unseren heutigen Gast Jörn Walter im vergangenen Jahr im Rahmen der Jury zum DRM-Preis 2023 intensiv kennen und noch mehr schätzen gelernt. Als gewissenhaftes Jurymitglied und erfahrener Gesprächspartner. Deshalb ist es uns heute ein großes Vergnügen, dich wiederzusehen und in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Das mache ich aber gern, weil ich mich auch freue, euch mal wiederzusehen.
Reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum. Wir blicken neidvoll nach Hamburg. Aus Stuttgart, aus dem Süddeutschen, aus Frankfurt. Verrate uns doch, wie baut man eine lebenswerte Stadt?
Es gibt da nicht so ein Patentrezept, glaube ich, sondern die Aufgaben setzen sich natürlich aus mehreren Teilen zusammen. Und ich will jetzt mal so ein paar Aspekte vielleicht nur kurz ansprechen. Es gibt natürlich einmal das Thema, da wo wir neu bauen, größere Stadtteile im Zuge des Wachstums der Städte, das wir gerade in den letzten 10 Jahren erlebt haben, ist es natürlich etwas anderes als dort etwa, wo wir im Bestand agieren. Letzteres ist eigentlich heute das Typischere und auch meine ich gerade im Zuge der gesamten Nachhaltigkeitsdiskussion, auch das Entscheidendere, es geht um das Weiterbauen der Städte, auch übrigens an den Stellen, wo wir in der Regel heute neu bauen, also größere Konversionsflächen haben oder sogar noch Stadterweiterungen vornehmen. Und das bedeutet für mich im Kern und jetzt auch bezogen auf die Frage der lebenswerten Stadt, wir müssen immer gucken, was fehlt eigentlich an welcher Stelle. Wir müssen schauen, welche Typologien auch städtebaulich, architektonisch sind eigentlich in den verschiedenen Teilen der Städte die richtigen. Es gibt da eben auch kein Patentrezept. Das ist eben auch, wenn ich auch nach Hamburg gucke, etwas ganz anderes, ob ich in der Innenstadt, ob ich in der Hafencity arbeite, in Wilhelmsburg oder in den vielen Randbezirken, die alle gewachsen sind aus ehemaligen Dörfern ganz unterschiedlicher Charakteristik oder kleineren Städten ganz unterschiedlicher Charakteristik und die deswegen auch spezifische Antworten brauchen. Und meine Botschaft eben in dieser Gesamtthematik ist, schaut auf die Orte, schaut an, was dort fehlt, was dort inhaltlich fehlt, was dort sozial fehlt, was an Einrichtungen fehlt, aber auch, was möglicherweise an sonstigen Nutzungen, zum Beispiel Arbeitsplätzen oder Wohnungen in der besonderen Typologie fehlt. Und das ist der wesentliche Ansatzpunkt, um die Städte insgesamt lebenswerter, attraktiver und letztlich auch nachhaltiger zu machen. Und das bedeutet auch jetzt mal, um bei dem letzten Begriff zu bleiben, auch die Nachhaltigkeitsdiskussion hat an verschiedenen Orten innerhalb der Städte ganz unterschiedliche Implikationen, wo wir mit den Handlungen ansetzen müssen. Und das ist in dem einen Fall mehr die Frage der Resilienz zu ertüchtigen. Es ist im anderen Fall mehr die Frage, mit welchen neuen Baumaterialien und so weiter und Typologien von Stadt arbeiten wir eigentlich. Das ist jetzt mehr auf das Architektonische gerichtet. Und es ist an einer dritten Stelle eben gerade in den Bereichen, wo wir sehr monofunktionale Nutzungen haben, natürlich sehr stark das Thema auch, wie schaffen wir eine bessere Durchmischung mit unterschiedlichen Nutzungen, aber auch mit unterschiedlichen Sozialgruppen, mit unterschiedlichen Typologien von Arbeitsplätzen und so weiter und so fort.
Du hast über 2 Jahrzehnte hinweg den Städtebau in Hamburg begleitet. Großer Teil davon die Entwicklung der Hafen City, die wir natürlich alle kennen. Haben sich in diesen 20 Jahren die Parameter verschoben, wie wir Stadt denken, nach denen wir Stadt planen müssen?
Ja, ganz unbedingt. Es geht zwar auch immer im Städtebau, weil es ja gerade bei solchen Fällen wie der Hafen City um große städtebauliche Projekte geht, die über 20, 30 Jahre letztlich realisiert werden. Natürlich auch das wichtige Element, dass man überlegen muss, was muss eigentlich stabil bleiben in dieser Zeit und was muss der Kern der Aufgabe bleiben, damit überhaupt etwas so wie eine vernünftige, neue und auch lebenswerte Stadt entsteht. Ich will da nur ein paar Stichworte geben, bevor ich auf die Änderungen eingehe, die natürlich in so einem Zeitraum auch entstehen. Das eine ist, dass man bezüglich des städtebaulichen Grundgerüstes, glaube ich, eine gewisse Stabilität braucht, was auch heißt, dass am Anfang in so einer Masterplanung oder Rahmenplanung, die man meist zu Beginn hat, eine gewisse Flexibilität angelegt sein muss. Also man muss sich auf wenige Regeln, ich habe immer gesagt, 10 Regeln sind so das Maximum, was du brauchst. Und die musst du durchhalten über 20, 30 Jahre und da darfst du nicht dran rütteln. Zum Beispiel war das in der Hafen City so eine Regel, wir wollen dort eine urbane Innenstadt. Das heißt, das Mischungsthema funktional, sozial, aber auch bezogen auf Unternehmen war so ein Kernbaustein, den wir durchgehalten haben über die 20, 25 Jahre, die das Projekt jetzt läuft. Das gilt auch für das Straßensystem, für diese Frage, also großer städtebaulicher Räume, wie ist das räumliche Gesamtgefüge, wo sind die Höhepunkte, wo ist eigentlich normale Stadt? Das sind so Dinge, die wir da festgelegt haben. Aber es hat eben auch viele Änderungen gegeben in so einem Zeitraum und dafür muss so ein Masterplan auch flexibel sein in der Reaktionsfähigkeit. Ich will so ein paar Stichworte mal mit angeben. Zu Beginn der Hafen City war beispielsweise in Hamburg das zentrale Problem die Stadt-Umland-Wanderung gewesen, vor allen Dingen der jungen Familien. Wir hatten damals große Leerstände im sozialen Wohnungsbau und das Hauptziel zu dem Zeitpunkt 2000 war das etwa der Fall gewesen, war, wir wollen wieder mit der Hafen City auch andere Gruppen der Bevölkerung, die im Wesentlichen abwandern, an Hamburg binden. Das zum Beispiel hat sich total geändert. Wir alle haben die Bodenpreisentwicklung, die Wohnungsbauentwicklung, das Wachstum der Städte dann erlebt Ende der Nullerjahre. Und hat dann auch zu einer großen Umorientierung in der Hafen City geführt, dahingehend wieder diesen berühmten Drittelmix, den wir in ganz Hamburg, aber eben auch in der Hafen City mit angelegt haben. 1/3 geförderter Wohnungsbau, 1/3 frei finanziert, also Mietwohnungsbau und 1/3 nur noch Eigentumswohnungsbau. Das ist zum Beispiel so eine große Änderung, die wir da vorgenommen haben. Ein zweites Thema war sicherlich die Nachhaltigkeitsdiskussion. Weil klar war, 2006 mit dem IPCC-Bericht über den Klimawandel kam natürlich dieses Thema hoch und hat uns auch sehr früh dann dazu geführt, in der Hafen City 2 Dinge zu tun. Erstens die gesamte Energieversorgung, das hatten wir auch schon vorher angefangen, etwas anders zu orientieren als das zu Beginn der Hafen City, also neu auszuschreiben, nicht die bestehenden Energieversorgungsträger zu nehmen, sondern ganz bewusst nach CO2-Kriterien schon die Energieversorgung generell zu organisieren in der Hafen City. Das ist in 2 Stufen erfolgt. Wir haben aber auch etwas Zweites getan und das richtete sich auf die Bauherren in der Hafen City, nämlich sehr früh ein Zertifizierungssystem eingeführt. Das war damals noch vor dem DGNB-Zertifizierungssystem. Das ist dann vieles auch übernommen worden und später sind die auch angeglichen worden und mehrfach fortgeschrieben worden. Aber es war ein sehr früherer Zeitpunkt damals in den Nullerjahren, überhaupt so eine Zertifizierung zu haben. Und alle diejenigen, die sich dann auf Grundstücksausschreibung, also für Grundstücke bewerben wollten, da haben wir auch von vornherein das Konzeptausschreibungsprinzip gehabt, mussten sich diesen Dingen unterwerfen und hatten nur eine Chance, einen Zuschlag zu bekommen für das Grundstück, wenn sie auch diese Bereitschaft erklärt haben und vertraglich sich dazu verpflichtet haben, das Hafen City-Siegel mit einzuführen. So hat es also immer solche Schwerpunktverschiebungen gegeben und erstaunlicherweise, und das würde ich im Rückblick auch sagen, hat sich der Masterplan dann mit seinen 10 Grundregeln, die ich jetzt nicht alle im Einzelnen erläutert habe, aber als äußerst flexibel dafür auch erwiesen, das alles mit aufzunehmen und darauf auch reagieren zu können.
Also wenn wir jetzt 20 Jahre zurückdenken und berücksichtigen, was du gerade alles beschrieben hast, darf man dich durchaus schon in sehr frühen Jahren als Visionär bezeichnen. Weil ich glaube nicht, dass viele andere Stadtbaudirektoren oder man hat nicht den Eindruck, dass so viele Stadtbaudirektoren derart langfristig und derart verantwortungsvoll auch mit ihren Stadtplanungen umgegangen sind an der einen oder anderen Stelle. Würdest du sagen, dass das Gestalten von Stadt und Raum heute leichter oder schwerer geworden ist im Vergleich zu deiner Antrittszeit?
Konkret in einer Situation, da kommt einem immer das so vor, als wäre das, was man gerade im Moment als Problem hat, nun das Schwierigste, was zu lösen ist und was die Weltgeschichte so in dieser Form noch nie gesehen hat. Da ist ein bisschen was Wahres natürlich manchmal auch dran. Zum Beispiel, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, die Klimafrage ist so ein Thema vielleicht, was tatsächlich eine Dimension hat, die vieles von dem, was wir so zumindest in den letzten 30, 40 Jahren erlebt haben, doch überschreitet. Im langfristigen Rückblick auf Stadtentwicklung muss man natürlich auch wieder konstatieren, relativiert sich auch manches, was uns aktuell immer als das gravierendste, schlimmste oder größte Problem der Menschheitsgeschichte vorkommt. Und da haben andere Generationen, das sollen wir nicht vergessen, auch schon ganz andere und noch viel schwerwiegendere Probleme. Ich denke jetzt mal hier an die Nachkriegsgeneration und so weiter, die Wiederaufbaufrage wahrscheinlich lösen müssen. Ich entsinne auch noch sehr gut, ich war ja unmittelbar nach der Wende in Dresden tätig, die Zeit danach, und auch diese Wendezeit kam vielen, und das war natürlich auch für den deutschen Osten schon ein sehr fundamentaler Wandel der Gesellschaft. Die Umkehrung aller Werte, das war schon eine sehr fundamentale Änderung, glaube ich, für alle diejenigen, die in der DDR groß geworden sind. Und auch das war ein sicherlich das Tagesgeschehen übergreifender Eingriff. Ich will damit sagen, ein bisschen im historischen Rückblick muss man alles etwas relativieren. Das ist so die historische Erfahrung und darf auch seine eigenen aktuellen Probleme nicht immer als die unlösbarsten oder schwierigsten halten. Das ist zumindest meine Einstellung. Zu dem anderen Thema vielleicht nochmal etwas gesagt, weil wir vorhin nur über die Hafencity gesprochen haben. Bei der großen Verantwortung für die Stadtentwicklung sind natürlich auch immer andere Bereiche wichtig mit im Auge zu behalten, also Stichwort Verantwortung. Zum Beispiel die große soziale Frage hat mich mit der Hafencity schon auch beschäftigt, bezogen auf Hamburg, und zwar dahingehend, dass so ein Projekt, was eine Stadt sehr auch natürlich als Aushängeschild, als neuen Innovationsschub, aber eben doch sehr auch auf die äußere Attraktivität der Stadt konzipiert hat, wie das im Falle der Hafencity ja gewesen ist, auch gerade im Wettbewerb übrigens mit Berlin damals in den 90er Jahren, ein anderes großes Projekt mit zu installieren, was ganz bewusst die sozial schwache Seite und damit die andere Seite der Medaille auch des Internationalisierungs- und Globalisierungsprozesses mit thematisiert hat, nämlich den Sprung über die Elbe, das nach Wilhelmsburg zu gucken, war mir ein großes Herzensanliegen, ist es auch heute noch ein strategisches, nämlich den ärmsten Stadtteil, den wir in Hamburg hatten, mit den größten sozialen Problemen, hoher Jugendarbeitslosigkeit, sonstiger Arbeitslosigkeit und vielen, vielen anderen mehr, auch mit in den Fokus der Stadtentwicklung zu sehen und als die andere Seite der Medaille mit voranzubringen, was wir damals mit der IBA getan haben, mit der Internationalen Gartenschau und vielen anderen Dingen. Also ich erwähne das noch, weil jetzt, wenn wir über Stadtentwicklung reden, auch nicht nur über so einzelne Großprojekte reden sollten, sondern natürlich den Gesamtfokus auf die Stadt auch haben müssen. Und mir ist das zumindest ein sehr wichtiges Anliegen gewesen und ist es auch heute noch, gerade wo Wilhelmsburg jetzt auch vielleicht den nächsten Sprung schaffen kann, im Zuge auch der Wohnungsbauentwicklung und vielem anderen, tatsächlich eben ein ganz anderes Image endlich mal zu gewinnen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
Wir berühren jetzt hier schon quasi ein Thema, wo es um soziale Fragen auch geht, gerade mit dem Blick auf Wilhelmsburg und eben eine andere Bewohnerschaft, als wir sie vielleicht in der Hafencity haben. Die Ökonomie darf nicht die Oberhand über die soziale Frage bekommen. Das ist ein Zitat von dir. Daher wäre jetzt die Frage auch ganz aktuell: Wie kann Wohnen wieder leistbarer werden? Hast du da Empfehlungen?
Naja, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansätze, die im Moment, also gerade jetzt in diesen Tagen natürlich überlagert werden durch die dramatische Zinsentwicklung und vieles andere mehr, was jetzt vieles ganz aktuell nochmal unmöglich gemacht hat und in diesem Bereich sicherlich erfordert, nochmal neu über diese ganze Frage der Darlehensfinanzierung beim sozialen Wohnungsbau, aber auch über viele andere Dinge, das Erbbaurechtsthema und vieles andere, auch Bodenpreisbremse, was ich immer sehr thematisiert habe, nachzudenken. Daneben gibt es natürlich ein anderes Instrumentarium, über das wir auch stärker meine ich, wirklich ernsthafter auch in der eigenen Profession nachdenken müssen. Das ist die Frage, ob wir über unsere ganzen Normensysteme, klimatischen Ansprüche und so weiter in der Form, wie wir es in den vergangenen Jahren jedenfalls entwickelt haben, wirklich weiterkommen, weil das natürlich auch zu Kostenmehrungen im Wohnungsbau führt, die wir so sozial eigentlich kaum vertreten können. Und für mich bedeutet das eben, dass ich im Augenblick jetzt in der aktuellen Diskussion auch um Normen eigentlich mit am wichtigsten finde, nochmal diese Frage des Experimentalwohnungsbaus etwas stärker, also Gebäude Typ E, was ja da mit eingeführt werden soll, in die Bauordnung zu thematisieren, weil auch mein lange, und ich war da vielfach involviert über meine 30-jährige Tätigkeit in Gesetzesänderungen und Normänderungen und ich in vielen Ausschüssen gesessen habe und eigentlich, wenn ich mir die Bilanz angucke, was ist da rausgekommen an Reduzierungen, an Vereinfachungen, nicht sehr optimistisch bin. Unsere Apparate sind so verfestigt und verkrustet, dass das unglaublich schwierig ist, da etwas auch auf der politischen Ebene durchzusetzen. Und deshalb ist vielleicht so ein Gedanke, der jetzt da für mich in dem Gebäudetyp E drin liegt, es gibt einfach mal die Möglichkeit, völlig losgelöst von allen gesetzlichen Vorschriften, experimentelle Wohnungsbauvorhaben durchzuführen. Mal ein ganz positiver Gedanke, um aus diesem ganzen Schlamassel dieser endlosen Geschichten und Einzeldiskussionen und Interessensvertretungen herauszukommen. Es setzt natürlich aber eines voraus, und darüber müssen wir uns sehr klar werden. Es setzt Persönlichkeiten voraus, die dann den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie bauen. Deswegen spielt diese Rolle, das betrifft die Architekten, das betrifft aber auch die Genehmigungsbehörden. Wir brauchen da Menschen, die sich nicht verstecken, sondern Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die Überzeugung haben, das funktioniert, das trägt, das hält, trotz allen Versicherungsansprüchen. Und wir brauchen natürlich auch Bauherren, die mal ein bisschen Mut und auch ein bisschen Ahnung von der Materie haben, dass sie auch mal Wagnisse eingehen. Und das tun sie leider in der Vergangenheit und auch noch in der Gegenwart häufig sehr, sehr selten. Und das muss sich ändern und das ist eine große Herausforderung an alle. Es gibt da ein paar positive Beispiele, die kennt ihr auch. Aber ich finde, davon brauchen wir viel, viel mehr.
Da stimmen wir völlig überein mit dir. Die nächste Frage passt jetzt eigentlich auch ganz gut über das Thema, das wir gerade angeschnitten haben. Das Klima schert sich nicht um administrative Grenzen. Was brauchen wir denn übergreifend neben den Persönlichkeiten, die mutig sind und Wagnisse eingehen wollen?
Ich würde es mal vielleicht so ausdrücken, wenn wir die Klimafrage ernst nehmen, wird eines, glaube ich, immer deutlicher, die Zeit rennt uns davon. Und ich glaube deswegen, dass viele der Dinge, die wir auch im Augenblick gerade im Bereich der technischen Infrastruktur des Verkehrs und auch im Bauwesen diskutieren, unter einem ganz anderen Aspekt neu beleuchtet werden müssen. Helfen Sie uns eigentlich noch bis 2035, was ja so ein Zwischenstepp ist, bei den Klimazielen wirklich noch weiter? Weil die Genehmigungsverfahren, der Finanzaufwand und vieles andere für diese Großprojekte, die jetzt sehr viel diskutiert werden, aus meiner Sicht vor dem Hintergrund Klimafrage sich sehr relativieren. Und ich will es mal in kurzen Worten zusammenfassen. Ich glaube einfach, wir müssen sehr viel schneller, sehr viel einfacher und sehr viel effizienter denken. Also wir müssen beispielsweise fragen, ist so etwas wie die großen Bahnprojekte, die jetzt diskutiert werden mit diesem etwas unerreichbaren Ziel bis 2030.
Nee, war das nicht 2070? Nein.
Die kritische Seite, und die ist natürlich die realistische, das sehe ich genauso. Das ist dann frühestens für 2070 relevant, aber es kommt eben alles 30, 40 Jahre zu spät für die Klimafrage. Und deswegen ist eben die Frage, sind solche Strategien, die wir da diskutieren, überhaupt vor dem Hintergrund der Klimafrage noch vernünftig? Ich relativiere das eben sehr und würde auch bei der Bahn sagen, diese ganzen Tunnelprojekte und was da jetzt alles diskutiert wird, ist eigentlich eine Irreführung der Öffentlichkeit. Wir müssen viel einfacher mit den bestehenden Netzen denken. Ich denke, das übrigens auch für den U-Bahn-Bau in den Städten. Das mögen im Einzelfall alles vernünftige Projekte langfristig zu sein, aber für die Klimafrage helfen sie uns so nicht weiter. Und deswegen müssen wir da einfacher denken und müssen sowohl bei der Bahn wie bei den großen ÖPNV-Dingen, aber auch selbst im Radverkehrsbau, der gesamte Umbau mit allen Ansprüchen Kopenhagener Superleistungsfahrradwege, was weiß ich was, bis wir die Städte da umgebaut haben, das dauert eigentlich vor dem Hintergrund der Klimafrage viel zu lange. Auch da gilt es mal drüber nachzudenken, brauchen wir nicht einfache Maßnahmen? Was wäre nun einfach, wenn wir alle Bodenstraßen mal zu Tempo 30 per Gesetz erklären würden, Zonen? Mit Vorrang Fahrradverkehr, da müssen wir nichts kennzeichnen, nicht 100.000 Schilder aufstellen, die alle auch wieder ein endloses Geld kosten, nicht überall rote Fahrradwege anlegen, sondern würden das einfach mal für alle Wohnstraßen beschließen. Das würde unglaublich Ressourcen sparen und würde zur Sicherheit in den Städten beitragen, wäre so eine einfache Maßnahme. Und ich bin überzeugt davon, würde für den Radverkehrsanteil auch gerade in den Großstädten einen großen Sprung nach vorne bedeuten. Das schließt jetzt auch nicht die Hochleistungsfahrradwege aus. Das kann man dann auch sukzessive weitermachen, aber würde vielleicht schneller, einfacher, deutlich billiger zu irgendwie messbaren und größeren Erfolgen führen. Und das könnte man auf viele andere Bereiche übertragen. Auch im Wohnungsbau, auch im Bürobau ist das ja ein Thema mit der Kostenfrage. Auch da, deswegen bin ich auch so für das experimentelle Wohnen und solche Sachen, geht's einfach darum, mit was können wir schneller und einfacher und in kürzeren Zeitraum vielleicht größere Erfolge erreichen. Also das ist so ein wesentlicher Punkt, den ich jedenfalls damit ansprechen würde. Und das gilt natürlich auch auf der internationalen Ebene jetzt, weil du das angesprochen hast. Es geht einfach darum, dass wir über einfachere, bessere und effizientere Maßnahmen nachdenken müssen. Und da ist noch viel Anstrengung. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich da das Repertoire da voll drauf habe, sondern wir alle sind gefordert, darüber nachzudenken. Und was wir da an Ideen produzieren, ist einfach vor dem Hintergrund Klimafrage, glaube ich, viel entscheidender als jetzt über irgendwelche großtechnischen Lösungen, welcher Art sie auch immer sind. Ich könnte jetzt auch über den Energiesektor reden, anzustreben.
Wir sprechen jetzt vor allen Dingen von der Stadt und meistens von den Metropolen. Welchen Hebel oder welchen Impact hat das Land, quasi das Umfeld der Städte? Wie muss man das auch noch mit einbinden?
Klar können wir in allen Großstädten heute nicht mehr nur über die Stadt selbst und in den heutigen Grenzen reden, sondern das sind überall Metropolregionen. In manchen ist dieser Konflikt natürlich schon härter ausgeprägt, wenn wir an die Region München etwa denken. Natürlich sind da mittlerweile fast alle Potenziale innerhalb des Stadtgebietes ausgeschöpft und die zwingende Notwendigkeit da, auch in der Region zu denken. In Wahrheit gilt das aber genauso für Berlin und gilt natürlich auch für Hamburg und für viele, viele andere Großstädte. Die Kooperationen gestalten sich schwierig. Und das hat was zu tun mit der nach wie vor eben bestehenden Konkurrenzlage. Ich bin da auch nicht immer so ganz optimistisch, aber der Druck wird etwas größer für die Regionen, sich da enger zusammenzuschließen. Rein instrumentell sieht die Bilanz der Regional- und Raumplanung aber aus den letzten 30 Jahren auch dort negativ aus. Das müssen wir auch mal konstatieren. Es hat mal so einen Schub in den 70er Jahren gegeben. Da ist vieles in vielen Regionen, Umlandverband Frankfurt und was man so alles nehmen kann dafür. Also viele institutionelle, auch Großraum Hannover, Institutionen geschaffen worden, die zunächst mal auch sehr viel Positives bewirkt haben in den 70er Jahren. Aber ich muss ehrlich sagen, die Bilanz der letzten 30 Jahre ist dann negativ. Und ich glaube, die Regional- und Raumplanung muss wieder sehr viel stärker inhaltlich, fachlich aufgestellt werden, muss sich also an Projekten orientieren, die für die ganze Region auch wirklich Win-Win-Situationen und Vorteile erzeugen. Die Einsicht wächst vor dem Hintergrund der Problemlage in den Großstädten schon ein bisschen. Das ist meine Wahrnehmung. Aber richtig administrativ positiv umgesetzt über Großprojekte, ich denke mal so ein Stichwort wie den grünen Ring da rund um Frankfurt herum oder wir haben dieses Thema mit den Landschaftsachsen, die natürlich in Hamburg von der Alster aus gesehen bis weit in das Umland hineingreifen, sind alle in der Sache eben noch nicht so weit vorangetrieben mit dem Umland, auch in den Verkehrsfragen, wie man sich das vielleicht wünscht. Da geht es aber, wie gesagt, darum, über inhaltliche Projekte, große Projekte auch durchaus, aber inhaltlicher Art, zum Beispiel große Parklandschaften ins Umland, große Verkehrstrassen, die eben bundesländerübergreifend sind. Das spielt natürlich für so eine Stadt wie Hamburg eine sehr große Rolle, weil wir auch noch als eigenes Bundesland immer mit zwei anderen Bundesländern zu tun haben. Und wenn ich an so eine Rolle wie die Elbe mit der Bedeutung des Hafens denke und so, da könnte ich jetzt einen eigenen Roman drüber erzählen, wie schwierig sich solche Prozesse gestalten. Aber wir müssen das eben tun und es ist eigentlich schade, dass eben auch bei so einem Projekt, das durchaus umstritten und auch kritisch ist, wie zum Beispiel so eine Elbvertiefung, die aber existenziell in ökonomischer Hinsicht für Hamburg, aber auch für das gesamte Umland natürlich sind, die Region selbst, die benachbarten Städte und so weiter kaum eingebunden sind, sondern das eben ein Thema ist, was allein auf Bundes- und Landesebene zwischen Landesregierungen, die in Kiel, in Hannover und Hamburg sitzen, ausgehandelt wird und die eigentlich Betroffenen nicht in dem Maße einbezieht, wie das wünschenswert und auch in der Sache notwendig ist, um überhaupt zu Lösungen zu kommen oder auch zu vertretbaren großen Projekten zu kommen, die dann die Landschaft, die Überflutungsthematik und vieles andere mehr, also die Versalzungsproblematik, die sich vor allen Dingen für die Landschaft in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein darstellt, auch in der Sache besser löst, als das vielleicht so auf der abstrakten Bundesebene, wo immer nur über Geld geredet wird und natürlich über ganz große wirtschaftliche Beziehungen internationaler Art und die Rolle Deutschlands als Hafenstandort und andere Dinge mehr, das leisten kann.
Wohin müssten wir eigentlich schauen, um uns quasi ein gutes Vorbild anzuschauen? Also gibt es Städte auf der Welt, Länder in der Welt, die hier weiterdenken und wo man sich wirklich anschauen könnte, wie unsere Prozesse eigentlich auch in Zukunft laufen müssten?
Ich glaube schon, dass es für uns in Deutschland da sowohl in Europa wie auch international einige Orte gibt, die man oder ich etwas verfolgt habe, natürlich auch aus der Perspektive Hamburgs, was schon eine größere Stadt ist. Das mag für kleinere Städte sich etwas anders darstellen. Aber ich nenne mal so zwei Beispiele. Ich finde nach wie vor, dass innerhalb Europas der skandinavische Raum schon in vielen Teilen vorbildlich ist. Also wenn wir nach Schweden gucken, aber auch nach Norwegen, auch nach Dänemark, Kopenhagen, Stockholm, Oslo waren für mich schon immer auch Städte, die in vielen Bereichen, was die Mobilitätsfrage anbetrifft, aber auch was die Nachhaltigkeitsfrage mindestens mal auf unserem Level und in vielen Teilen auch vor uns sind. Und das sind Beispiele, an denen ich mich auch immer sehr orientiert habe. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Lage Hamburgs zu tun, muss ich zugeben. Aber es sind sicherlich welche, die auch für andere Städte schon vorbildlich sind. Im internationalen Raum ist es doch interessant, dass gerade so in dem Bereich, ich sage jetzt mal, dem südostasiatischen Raum, wenn ich an Städte wie Singapur denke, an Städte auch in Australien denke, wie Sydney oder Melbourne oder selbst so eine Stadt wie Auckland in Neuseeland, die sind in vielen Teilen, was die Nachhaltigkeitsfrage anbetrifft, die Mobilitätsfrage anbetrifft, sehr viel radikaler, sehr viel entschiedener, als wir es bis heute sind. Also ich nehme mal so ein Beispiel aus Singapur, was für mich aus Hamburger Sicht immer ganz interessant war. Singapur hat ja die exakt gleiche Größe wie Hamburg, 750 Quadratkilometer, hat aber 5 Millionen oder 5,5 Millionen Einwohner, also fast das Dreifache von dem, was wir in Hamburg haben. Nun kann man über Singapur auch das ein oder andere Kritische sagen, aber wenn Sie so bestimmte Strategien sich angucken, ist es dann schon so, dass Sie auch feststellen müssen, da sind die sehr viel weiter als wir. Zwei Beispiele will ich erwähnen. Erstes Beispiel, die Frage mit Begrünung und Versiegelung in der Stadt. Da haben die Singapurer ein ganz radikales System. Du darfst überhaupt nur noch bauen, wenn du denselben Vegetationsanteil in der Stadt erhältst, den du vernichtest. Und das ist ganz eindeutig und da gibt es keine Baugenehmigung und nichts mehr, wenn das nicht so gewährleistet ist. Und wir sehen, wenn sie nach Singapur kommen, Straßensysteme, Brücken, auch da, wo sie neu bauen, dass sie eine Begrünungsintensität haben. Da sind wir also weit hinterher im gesamten deutschen Gebiet und sind die Bedingungen da vielleicht auch etwas günstiger, so was jetzt das Klima anbetrifft. Aber trotzdem, wir sind da in der Sache weit hinterher. Und ich könnte ein zweites Beispiel gerade aus Singapur geben. Wenn wir uns über unsere Ökonomie unterhalten, Singapur hat ja historisch lange von der Auslagerung von Produktionsstätten aus Europa profitiert. Mittlerweile sind die aber natürlich auch eine fortgeschrittene industrielle Gesellschaft und Räume wie Vietnam, wie China und so weiter haben ihnen natürlich gerade in der einfachen Produktion wahnsinnig viel abgejagt. Und Singapur steht auch vor dieser Frage, was ist eigentlich unsere ökonomische Zukunft? Und die Blaupausendiskussion und so weiter, die wir auch in Europa hatten, also müssen wir mehr in dem intelligenten Bereich, in unserem Bildungssystem und so weiter investieren, was ich auch für zwingend notwendig halte, wenn wir unsere ökonomische Basis erhalten wollen, treiben die seit 10 Jahren mit einer Radikalität voran, da kann sich Deutschland wirklich eine Scheibe abschneiden und auch Städte wie Hamburg eine Scheibe von abschneiden. Sie haben 7 Universitäten gegründet, haben international, muss man wirklich sagen, auf einem Niveau nicht nur gebaut, sondern auch Professoren angezogen nach Singapur und bauen da eine eigene hochqualifizierte Bildungslandschaft auf in einem wirklich überschaubaren Zeitraum. Und wenn ich da sehe, wie lange bei uns allein in Hamburg da so ein neues Universitätsausbauprojekt dauert, 10 Jahre, 15 Jahre und wie viel zum Beispiel seit der Diskussion, die wir sehr kritisch mit der Verlagerung der Universität im Jahre 2009 hatten, da kann man nur sagen, du bist peinlich berührt, wenn du über deine eigene Stadt berichten musst und dann sowas siehst, wie das zum Beispiel in Singapur zurzeit läuft. Und da könnte man jetzt sicherlich auch andere Beispiele dafür anführen. Also es sind jetzt nur zwei so praktische Hinweise, wo wir aber schon, glaube ich, auch von anderen Städten sehr viel lernen könnten. Das gilt übrigens auch in Teilen für China, die auch gerade im Baubereich, also wenn ich über Architektur und Städtebau rede, nach den vielen auch Entwicklungen, die wir, glaube ich, mit großer kritischer Sicht verfolgt haben, ich jedenfalls kann das für meine Person sagen, also diese großen, riesigen Siedlungsentwicklungen, stelle ich in der Architektur in der jüngeren Zeit doch fest, da kommt jetzt eine andere Generation, die ganz anders über die Bestände in China nachdenkt, die ganz anders weiterbaut und im Übrigen auch teilweise, ich will jetzt nicht sagen, das ist die breite Masse, weil das sicherlich nicht stimmt, aber doch in vielen Ansätzen, gerade in den kleineren Städten, auf einem architektonisch-künstlerischen Niveau arbeitet, wo ich manchmal auch denke, wenn ich das so sehe in den Zeitschriften hinreisen, kann man ja seit einigen Jahren nur noch ganz schwer. Aber wenn ich das so sehe, dann denke ich mir, warte mal ab, wenn die jetzt 10 Jahre so weitermachen und diese Generation sich auf breiter Front durchsetzt, da kommt künstlerisch etwas auch auf uns zu, wo wir uns Europa auch in vielen Teilen erstmal selber angucken müssen, sind wir eigentlich auf diesem Niveau.
Wobei ich dazu sagen muss, ich hatte vor 4 Jahren vor Corona die Möglichkeit, an 2 großen Universitäten in Peking und Shanghai mit Architekturstudenten zu sprechen und Doktoranden und Diplomanden. Und die haben immer ganz viel von Europa gesprochen. Also das heißt, die haben ihr Studium genutzt, waren 1-2 Jahre in Deutschland an den Hochschulen, haben dort gelernt, Wissen aufgesaugt, Erfahrungen gesammelt und haben diese wieder mit zurück nach China genommen und sich eben überlegt, wie können wir diese Erfahrungen und diese Theorien und diese Haltung in unsere eigene Kultur übertragen. Und ich glaube, dass tatsächlich dieses Interkulturelle ganz stark dazu geführt hat, dass es in China auch wieder diese Rückbesinnung dahingehend gibt, den Bestand wieder mehr zu schätzen, wieder intensiver damit zu arbeiten und einfach zu schauen, wie kann ich das in die heutige Zeit mit überführen?
Ja, das ist eine sicherlich ganz richtige Beobachtung. Das ist auch mein Eindruck, den ich da habe. Da kommen viele Einflüsse und wir wissen ja, viele gerade in der neueren Generation haben, also jetzt nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika und so studiert. Und das spielt natürlich dabei, glaube ich, schon eine große Rolle. Aber das Interessante eben vielleicht an China bei vielen, wir hatten ja immer eine sehr enge Beziehung, weil Shanghai auch Partnerstadt Hamburgs war und ich da auch sehr viel und öfters dann immer in Shanghai war, aus unterschiedlichen Anlässen heraus. Für mich war dann immer erstaunlich, am Anfang hat man ja viele Dinge da mit großem kritischen Blick so verfolgt, gerade was so den Massenwohnungsbau und vieles andere so anbetrifft. Aber ich habe dann in China eben immer festgestellt, so dann doch nach einer Zeit der Diskussion und viel Zurückhaltung in den Äußerungen, gibt's dann plötzlich so einen radikalen Wandel, dass es so eine andere politische Ansage gibt und die dann wiederum mit einer unglaublichen Stringenz durchgeführt wird, die wir so in Europa nicht vorfinden. Beispielsweise die Frage des Grüns in der Stadt. Ich entsinne das noch in Peking jetzt gerade als ein Beispiel. Da war auch lange Zeit, was passiert eigentlich mit euren Grünflächen? Wo habt ihr die Freiräume eigentlich für diese vielen Menschen, die ihr da zusätzlich unterbringt? Und dann kommt radikal so ein Beschluss und dann wird da ein grüner Ring mit gleich auf einen Schlag 15 riesigen Parkanlagen gebaut innerhalb von 5 Jahren. Da stehst du dann auch wieder dann davor und denkst auch, ja, also wenn sie dann wirklich wollen, dann schaffen sie eben was. Und das hoffe ich auch ein bisschen, wird im Hinblick auf diese Debatte eintreten um die Bestände herum, wo China ja lange Zeit brutal und für uns völlig unverständlich abgebrochen hat, wirklich bedeutende, identitätsstiftende Quartiere abgerissen hat, dass dann plötzlich auch mal so ein Umschlag kommt, wir erhalten das jetzt und so weiter. Also da hoffe ich noch ein bisschen drauf, aber das geht dann eben, wenn dann mal so eine politische Ansage kommt, doch wiederum auch sehr schnell in der Umsetzung, viel schneller als bei uns.
So, wir nähern uns dem Ende unseres Gespräches. Es kommt eine persönliche Frage ganz zum Schluss, aber ich hätte noch eine kleine Bitte an dich, Jörn. Gibt es etwas, was du unseren jungen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben würdest?
Ja, das sind immer so Grundsatzfragen. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig dabei. Aber ich würde doch nochmal sehr auf dieses Verantwortung und Experimentierfreudigkeit setzen wollen. Ich glaube, wir brauchen das wirklich und wir brauchen da auch eine neue Anstrengung. Und wir haben jetzt doch einige Jahrzehnte hinter uns, wo doch sukzessive das stagnative Moment, sage ich mal, in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht jedenfalls deutlich zugenommen hat. Und man muss eigentlich, und das erleben wir, glaube ich, gerade in dieser Zeit, und das ist der jungen Generation auch nicht fremd, insoweit will ich da jetzt auch nicht groß belehrend sein. Wir erleben zurzeit gerade große neue Krisen, die vielleicht sogar sich noch ausweiten können in einem Maße, wie wir uns das gar nicht mehr vorstellen können in dieser Generation oder in unseren Generationen, in meiner Generation sich vorstellen konnten, natürlich auch überhaupt nicht wollen. Wenn man das vermeiden will, dass das irgendwie eskaliert, setzt das, glaube ich, wirklich nochmal ein ganz neues und anderes Verantwortungsbewusstsein voraus bei uns allen, auch einen neuen Mut, Dinge anzupacken und auch etwas radikaler die Veränderungen, die notwendigen, voranzutreiben. Ich habe da durchaus auch für die ein oder andere Jugendbewegung große Sympathie. Da kann man die ein oder andere Maßnahme für falsch halten und der Aktionen, die da so ergriffen werden, aber das, was ich da rausspüre, dass da doch einige da sind, die das erkennen, dass das etwas radikalere Umsteuerung bedeutet und dieses stagnative Moment in unserer Gesellschaft dringend überwunden werden muss und dass das eben auch Persönlichkeiten erfordert, die sich fernab des Mainstreams und aller Regeln um neue Dinge inhaltlicher Art, aber auch formeller Art engagieren, die sich auch politisch wieder stärker engagieren, weil auch die Rolle und Bedeutung der Politik wird natürlich vor dem Hintergrund von Kriegen und diesen ganzen internationalen Verhandlungen um die Klimafrage, bei der wir alle wissen, dass das nur auf internationaler politischer Ebene wirklich durchsetzbar ist. Das sind ganz wichtige Elemente, von denen ich jedenfalls erhoffe, dass sie möglichst viele ergreifen, diese Einsicht haben und nicht das Gefühl fortschreiben, was vielleicht unserer Generation, meiner Generation noch eigener ist, immer zu glauben, das bleibt schon im Großen und Ganzen alles so gut zusammen. Ich glaube, das ist wirklich vorbei, diese Zeit.
Jetzt noch eine letzte Frage an dich. Gibt es in Hamburg oder irgendwo in der Welt ein Bauwerk, das dich ohne Einschränkung fasziniert?
Da gibt's mehrere.
Na, raus damit.
Naja, bezogen auf Hamburg würde ich mal sagen, schon sind das solche Bauwerke wie die Elbphilharmonie, aber auch das Schiele Haus und andere Dinge, die natürlich mich künstlerisch sehr beeinflussen. Aber es gibt auch aus ganz anderen Zeiträumen welche. Mich hat immer auch der Zwinger fasziniert in Dresden. Das ist schon irgendwie als das ganz Irres, dass eine Gesellschaft für eine Hochzeitsfeier so ein großartiges Gebäude baut. Und die Leichtigkeit und Kunst, die darin liegt, ist schon unglaublich. Man mag das auch für vermessen halten. Und so gibt es natürlich auf der Welt schon eine ganze Menge sehr faszinierender Bauten. Übrigens auch im Alltag. Ich glaube jetzt, wenn man aus unserem Berufsstand kommt, ist das sehr schwer, das jetzt nur auf eines nur zu konzentrieren, weil es wirklich sehr viele Situationen gibt und Bauwerke, die mich immer wieder faszinieren. Ich war kürzlich gerade durch einen ganz privaten Zufall mal wieder in Dillingen und habe diesen Dom da wieder mal betrachtet. Das ist schon, es gibt so großartige Bauwerke und die Baukunst ist so etwas Faszinierendes. Und auch zurzeit gibt es so viele gute Architekten, die wunderbare Dinge sich ausdenken. Also da bin ich immer wieder ganz begeistert.
Das ist doch quasi ein richtig tolles Schlusswort. Vielen Dank für deine Euphorie, für deinen Optimismus, für deine Einblicke und auch die Ausblicke, was wir vielleicht in den nächsten Jahren alles angehen müssen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sagen bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung. Und noch einmal ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast.